Hi, mein Name ist Nora Pink und ihr hört The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business. Hier unterhalte ich mich über Themen der Vereinbarkeit von Kids und Karriere. Warum? Weil ich mir vor knapp 4 Jahren selbst all diese Fragen stellte. Wie macht man das? Kind und Karriere? Oder Kind oder Karriere? Bekommt man beides hin? Ich meine, zufriedenstellend hin? All diese Menschen da draußen, sie bekommen es ja irgendwie hin, aber macht das alles glücklich? Und wie macht es am glücklichsten? Oder ist es ein ständiger Struggle? Ich brauchte Austausch, Inspiration, mal einen gnädigen Schulterklopfer und manchmal auch einen liebevollen Tritt in den Popo. Eins der ersten Learnings als Eltern ist doch, alles eine Phase. Ich denke, das kann mein heutiger Gast ebenfalls bestätigen. Und hier versteckt sich schon der erste Hinweis zu dieser besonderen Jubiläumsdoppelfolge Nummer 199 und 200. Ich habe nämlich mal wieder einen Mann, einen Vater, einen zweifachen Vater zu Gast. Sebastian Tigges. Warum? Weil ich es eben so wichtig finde, dass wir auch den Männern hier eine Plattform bieten, dass wir im Dialog sind und dass wir uns mal anhören, wie sich all diese Themen, durch die Mütter gehen, auch mal für einen Vater anfühlen. Haben Sie die gleichen Themen im Kopf? Sind Sie auch gestresst von denselben Dingen? Wie tauschen Sie sich aus oder schweigen Sie einfach alles weg? Sebastian Tigges tut das nicht, oder? Mit Freunden vielleicht schon mal, ja. Mit seiner Frau stellt er sich aber all diesen Themen in ihrem eigenen gemeinsamen Podcast Family Feelings. Seine Frau Marie brachte zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Podcast starteten, selbst schon eine beachtliche Reichweite mit. Als Buchautorin, sie gründete eine Fair Fashion Plattform und schauspielert. Sebastian war bis dahin der Mann an ihrer Seite. Jurastudium im Gepäck, Anstellung in einer Großkanzlei. Klingt doch eigentlich ganz solide, oder? Dann wurde er Vater, nahm 12 Monate Elternzeit und ist nicht mehr in seinem Beruf als Anwalt in die Großkanzlei zurückgekehrt. Was machte es mit ihm, nicht der Alleinverdiener der Familie zu sein? Oder ist er gar ganz frei von all diesen gesellschaftlichen Konventionen und Rollenbildern? Das Vaterwerden veränderte offenbar einiges um ihn herum, aber auch in ihm. Und er fand offenbar Gefallen daran, auch seine eigenen Blickwinkel auf Social Media zu teilen. Vor allem als Vater. Heute ist er eine relevante Instagram-Größe, wenn ich das so sagen darf, teilt mal polarisierende, aber ehrliche Meinungen zum Thema Vaterschaft. Und auch Partnerschaft. Von kleinen bis zu großen Streitereien, ob es Zweisamkeit und Sexytime am Wochenende gab, bis hin zur gemeinsamen Paartherapie und auch den Aufenthalt in einer Tagesklinik. Die beiden besprechen in ihrem Podcast wirklich alle Themen fast so, als säßen die HörerInnen mit am Küchentisch oder ihrer Couch. Und man kann sehr viel relaten. Nicht immer und bei jedem Thema, aber ganz gewiss hier und da kennt jede und jeder Einzelne die Themen, die Elternpaare mit Kleinkindern rund um mentalen bis körperlichen Stress nun mal umtreiben. Ich bin mal gespannt, ob ich noch etwas aus ihm herausbekomme, was er nicht schon in seinem eigenen Podcast teilte. Ich fand es spannend, mal wieder den männlichen Blickwinkel zum Thema Vaterwerden zu hören. Und zwar offen und ehrlich. Was ist toll, was ist auch manchmal mega anstrengend, nervig oder gar überflüssig. Inwiefern sprechen Mütter anders als Väter und welchen Druck empfindet Sebastian bei all dem? Ich wollte wissen, wie es zu dem Switch eines studierten Juristen aus der Großkanzlei zur öffentlichen Person bei Instagram und der Podcastlandschaft kam. Ob er sich all das inklusive Kindern so vorgestellt hatte und ob es ihm leicht fällt, die Hüllen fallen zu lassen. In meinen Augen ein angemessenes Gespräch für die Jubiläumsfolge 199 und 200. Daher viel Spaß mit The Mumpany und Sebastian Tigges. Los geht's! Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich bin heute zu Gast bei Sebastian Tigges und ich sage zu Gast, weil ich sitze sozusagen bei dir in deinem, deinen vier Wänden, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Du hast ein Heimspiel, da bist du ja eigentlich mein Gast.
Ja.
Wie fühlst du dich als Gast?
Ich fühle mich total sicher, weil ich ein Heimspiel habe. Also schön, dass du da bist, aber vielen Dank auch für die Einladung, dein Gastgeber zu sein hier.
Ja, es ist kompliziert. Gastgeber kannst du deswegen sein, weil du hast einen eigenen Podcast, das heißt, ihr seid ausgestattet. Sitzt du normalerweise auch immer auf diesem Stuhl oder ist das jetzt ein Seitenwechsel für dich?
Ich sitze, wenn ich mit Marie aufnehme, auf dieser Seite, ja. Ich hatte jetzt ein paar Folgen mit GästInnen, da saß ich dann da, wo du jetzt sitzt, Komischerweise habe ich die Sitze getauscht, aber normalerweise sitze ich hier, ja, okay. Ich fühle mich hier wohl.
Du warst insgesamt, glaube ich, nur so 3 oder 4 Mal zu Gast in einem anderen Podcast, ne?
Noch nicht so häufig.
Nee, habe ich auch recherchiert.
Ja.
Eigene Folgen sind aber schon über 100 oder sowas.
117 oder so.
Also Du hast Übung da drin.
Also Übung, ja. Ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hat, aber ich habe ein paar Folgen aufgenommen mittlerweile.
Dadurch, dass du mit deiner Frau Marie zusammen aufnimmst und ihr wirklich sehr, sehr offen und ehrlich und so intim, sag ich mal, miteinander sprecht. Bin ich gespannt, was ich so heute aus dir rauslocken kann, was du vielleicht noch nicht erzählt hast. Ansonsten kann man das auch alles nachhören. Um es mal genannt zu haben, dein eigener Podcast oder euer gemeinsamer Podcast heißt Family Feelings. Mhm. Und ich wollte eigentlich mal ganz solide fragen, wie geht's dir heute? Wie war dein Morgen? Wir haben nämlich ungefähr 10 Uhr in Berlin. Ist schon irgendwas passiert?
Nee, ist nichts passiert. Das normale Programm, Kita-Drop, war heute einigermaßen entspannt. Dafür, dass Marie und ich beide ein bisschen verkatert sind, weil Marie hatte Geburtstag letzte Woche Freitag. Und wir haben das groß gefeiert am Samstag. Und es ist wirklich lange her, dass ich richtig gefeiert habe, ist mir aufgefallen. Und ich habe diese Katerwirkung doch nicht mehr so in Erinnerung gehabt und unterschätzt. Vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat, ist das ja dann nochmal. Zum Glück waren aber war meine Familie aus Düsseldorf zu Besuch, also meine Eltern auch, die waren auch auf der Party und die konnten gestern so 2 Stunden mit den Kindern raus und das war dann ganz gut.
Ja, was viel wichtiger ist, als sozusagen den Abend abzudecken, ist meistens den nächsten Tag irgendwie die Unterstützung
zu haben. Total. Ja. Also deswegen mache ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil es macht keinen Spaß mehr. Also wenn man wirklich loslässt und ohne angezogene Handbremse feiert, dann ist der nächste Tag ja eher so, also wenn man keine Kinder hat, dann chillt man halt auf der Couch und guckt irgendwas und bestellt sich eine Pizza. Ja. Das geht dann alles nicht mit kleinen Kindern. Und dann wird man eben vereinnahmt und das ist mit Kater einfach so mühsam, dass ich denke, das lohnt sich gerade nicht.
Ja, ich kenne das. Es war einmal sozusagen. Ja. Hast du noch oft so Gedanken an diese Zeit vor den Kindern, es war einmal, oder ist das so verdrängt? Es gibt ja so, ich kenne es ehrlich gesagt nur aus den Mündern von Müttern, dieses, ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann es mir schon auch ohne vorstellen, also ich kenne die Zeit noch gut. Wie geht es dir damit?
Ich kann es mir auch gut ohne vorstellen. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Also das kommt dann immer so punktartig rein. Also jetzt, als wir diese Feier hatten, dann kam auf einmal gestern beim Katertag, was haben wir an so einem Katertag gemacht, Marie und ich?
Ja.
Und so Erinnerungen kommen dann so flashmäßig rein, aber ich habe da schon noch Erinnerungen dran, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich dem noch, das hat sich relativiert, dass ich dem so hinterher traue so ein bisschen, das ist weniger geworden.
Deine weniger. Kinder oder eure Kinder sind so 4 und 2,5 oder
so? Er wird jetzt 4 und sie ist 2,5, ja.
Also auch ein sportlicher Abstand?
Ja, 1,5 Jahre, genau.
Ja.
Fast, genau auf den Tag.
Ja. War das so, also Plan ist ja sowieso sehr relativ, was das angeht.
War geplant.
War geplant.
War geplant. Also es war nicht geplant, bevor wir Eltern wurden, dass wir in dem Abstand 2 Kinder kriegen. Aber als unser Sohn eben 9 Monate alt war oder so, haben wir gesagt, so jetzt machen wir nochmal 2.
Sind wir ready?
Ja.
Wie sieht das heute aus, wenn du weißt, wie es ist mit 1,5 Jahren Abstand? Würdest du noch sagen?
Also auf jeden Fall mehr Zeit lassen. Mhm. Wenn mich irgendjemand danach fragen würde, würde ich sagen, meine subjektive Erfahrung ist, dass das unnötig heavy war.
Ja.
Aber andererseits ist es vielleicht auch schön. Also jetzt ist es schön, die spielen so langsam, fangen sie an miteinander zu spielen. Das ist natürlich intensiver, je enger die zusammen sind zeitlich, aber das war schon eine krasse Zeit und ich würde mir, wenn ich das nochmal machen würde, ein bisschen mehr Zeit lassen.
Ja.
Und Marie auch.
Also ich wollte auch unbedingt so nah beieinander, nah ist ja total relativ, aber wir haben jetzt 2 Jahre, 2 Monate geschafft und es gibt Tage, wo ich jeden einzelnen Tag, der jetzt dazwischen liegt, anbete, weil es keiner weniger sein sollte.
Ja.
Hattest du denn, also man hat ja sowieso so wahnsinnig viele möglicherweise Vorstellungen, wie etwas sein könnte und dann fühlt sich die Realität ganz anders an. Mhm. Manchmal hilft es, wenn man ja im Umfeld schon mal jemanden hat, der so 1-2 Jahre einem voraus ist. Gab es das bei euch? Hattet ihr irgendwie Freunde, Familie oder so mit kleinen Kindern, dass man schon mal so schnuppern konnte?
Nicht mit 2 Kindern. Also ich habe ein paar FreundInnen hier auch in Berlin, die schon ein kleines Kind hatten, ganz wenige, aber ein paar waren es. Da habe ich das natürlich dann mitbekommen und das war auch, ich hatte durchaus die realistische Erwartung, dass es hart wird, so. Das war bei Marie so ein bisschen noch mehr durch die rosarote Brille.
Ja.
Und meine Schwester hat 2 kleine Kinder gehabt. Die sind ein bisschen weiter auseinander, aber auch nicht so weit. Also ich hatte schon, ich habe jetzt nicht gedacht, das wird alles nur geil. Ich habe schon gedacht, okay, das wird entbehrungsreich und es wird anstrengend und so. Aber also wie es dann wirklich, das kann einen ja niemand drauf vorbereiten.
Nee. Und wenn du jetzt so in die Zeit davor zurückdenkst, was würdest du sagen, sind so deine Werte gewesen? Also ich könnte mir vorstellen, dass freiheitsliebend so ein Wert war oder auch so für sich entscheiden, wann man was macht. Das gehört irgendwie oft zu freiheitsliebend. Keine Ahnung, sind so Sachen wie Reisen, wo man so denkt, ach, es verändert sich gar nicht so viel. Die Kinder laufen ja so mit, die passen sich ja meinem Leben an. So sagen ja immer die coolen Eltern.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt bei allen so ist. Es ist halt auch nicht immer so. Die Kinder entscheiden das Tempo dann oft. Das
ist eine große Lüge. Also das kann man natürlich, ich würde mal schätzen, das kann man mit seinem Erziehungsstil vielleicht erreichen, dass die Kinder so mitlaufen. Ich sehe das auch im Umfeld, wobei ich dann auch wiederum nicht unterstellen will, dass es der Erziehungsstil ist, aber es gibt halt solche und solche Kinder. Ich war ein sehr autonomer Mensch, bin ich auch immer noch. Das muss zurückstehen. Im Moment und die ersten Jahre meiner Vaterschaft habe ich damit zu kämpfen gehabt. So. Das ist schon etwas, wo das ist so ein bisschen eingeschlagen wie so ein Komet, dass ich damit habe ich nicht gerechnet, dass ich das so komplett abgeben muss an der Haustür quasi. Das war schon eine krasse Erfahrung. Aber ja, ich meine, keine Ahnung, jeder Vater, jede Mutter muss irgendwo natürlich zurückstecken, wenn sie Eltern werden, und alle sind ja natürlich, bevor sie Eltern werden, autonomer als mit Kindern, aber bei mir ist eben dieses Autonomiebedürfnis besonders stark ausgeprägt, und das war einer der größten Themen, so, die ich bearbeiten musste. Und sonst, ja, ich habe halt gedacht, ich habe ja ein Jahr Elternzeit genommen, habe ich gedacht, ja geil, endlich mal nicht jeden Tag irgendwie 12 Stunden ins Büro, sondern mal im Café chillen und so. Mein Sohn ist ja im April geboren, das heißt irgendwie Frühling. Ich dachte, geil, kann ich in die Cafés, in die ich nur samstags gegangen bin, kann ich jetzt einfach nachmittags unter der Woche und dann Zeitung lesen, und klar, dann wird er mal irgendwie eine Milch wollen oder so, aber das war alles überhaupt nicht drin.
Und warst du in dieser Zeit dann allein unterwegs? Weil wenn jemand parallel schwanger war oder Kinder bekommen hat, haben ja wahrscheinlich allermeistens die Mütter dann die Elternzeit genommen.
Ja, genau, ich war komplett alleine unterwegs. Ich habe...
Also nicht, dass du dich nicht auch mit Müttern hättest treffen können, darauf
ja,
war ich nicht hinaus.
Nee, aber das habe ich gemacht. So richtig parallel mit Marie, überlege ich gerade, in unserem Freundeskreis, da waren so 1, 2. Aber die haben auch wiederum das zweite Kind dann bekommen, und die waren natürlich auch ziemlich busy, und wir waren das erste Kind. Also ich war schon sehr viel, aber gar nicht da, deswegen fällt mir gerade auf, sondern eher, weil mein Sohn... Ich habe den halt in meiner Trage rumgetragen, weil er sonst nicht gepennt hat, tagsüber vor allen Dingen nicht. Und da war er überhaupt nicht, ich habe auch nicht telefoniert oder so, ich habe gar nicht geredet, weil der auch extrem sensibel war, und der wäre bei jedem Mucks aufgewacht. Also ich hatte Feuerwehrautos und Hunde und kleine Kinder waren mein Feind. Die habe ich irgendwann die Fähigkeit entwickelt, die von 150 Metern zu sensen, so, und dann bin ich umgedreht.
Ja. Und was war die Entscheidung innerhalb eurer Abmachung, dass du die 12 Monate nimmst und Marie 2?
Ja, ich muss gestehen, das ist jetzt keine besonders ehrenwerte Geschichte. Ich habe, als wir darüber gesprochen haben, dass wir Eltern werden wollen, habe ich gesagt, dann haben wir über Elternzeit gesprochen und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht da sein, aber so mit Elternzeit habe ich mir bis dato keine konkreten Ideen gemacht. Und dann habe ich gesagt, also derjenige, der weniger Geld verdient, der macht mehr Elternzeit.
Ja. Ja,
und dann war ich das. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil ich dachte, ich verdiene ganz gut.
Ja.
Dann, das war aber so ganz früh, da haben wir noch nicht mal, da war noch nicht mal die erste Schwangerschaft, die ja nicht geklappt hat soweit, sondern das war so ganz früh in der Beziehung. Und als es dann konkret darum ging, als Marie schwanger war mit unserem Sohn, da haben wir einfach überlegt, okay, was macht mehr Sinn? Und ich hatte bis dahin also konkretisiert, dass ich nicht in der Kanzlei arbeiten will, während ich zu Hause mein Baby verpasse. Und Marie konnte frei arbeiten, hat zu der Zeit auch ein Buch geschrieben, und dann hat das einfach mehr Sinn ergeben in der Organisation des Familienalltags, dass ich das mache.
Vielleicht drüsseln wir mal ganz kurz auf, weil das hast du so mit einem Satz fallen lassen, du hast in der Kanzlei gearbeitet, spricht in den allermeisten Paarbeziehungen dafür, dass derjenige, der in der Kanzlei arbeitet, nicht Elternzeit nimmt.
Ja.
Zumindest wenn er vor allem auch wieder zurückkehren möchte und so weiter. Du hast Jura studiert, hast du dann direkt vom Studium aus angefangen, in einer Kanzlei zu arbeiten, oder gab es Umwege?
Sagen wir mal so, ich habe noch mal ganz kurz gedacht, dass ich promovieren will.
Ja.
Und habe aber gemerkt, dass ich mehr Berlin genieße als promoviere. Ja. Und dann habe ich eine Kanzlei Vollzeit angefangen. Ich habe vorher dann während der Promotion, das hat ein paar Monate gedauert, ein halbes Jahr, habe ich 50% in der Kanzlei gearbeitet, in der ich dann angefangen habe. Und dann bin ich auf 100% gegangen.
Und gab es irgendwelche Gedankengänge dahingehend, dass es einen Karriereknick bedeuten könnte, dass das... Jetzt mal abgesehen davon, wie es ankommt vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen oder Chef, dass es irgendeine andere weitere Auswirkung auf deinen beruflichen Weg haben könnte?
Ja, ich glaube, mir war schon klar, nee, es war mir klar, dass das oder ich habe es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass das jetzt nicht der Booster ist auf dem Weg zur Partnerschaft. Mhm. Und ich habe für mich, glaube ich, auch schon mit diesem Weg dann abgeschlossen in dem Moment.
Ja.
Ja.
Ist irgendwie trotzdem krass, ne?
Ja.
Dass man das machen muss, wenn man sozusagen das Jahr mit seinem ersten Kind oder zweiten oder mit seinem Kind verbringen möchte.
Ja, total. Ich glaube, dass da ist natürlich viel Nachholbedarf so in der Arbeitswelt. Insbesondere so Großkanzleien sind natürlich, oder was heißt natürlich, sind vielleicht dann noch etwas konservativer. Wobei aber meine Chefs sehr positiv reagiert haben. Also das muss ich sagen. Jetzt die Gesamtkanzlei hatte da jetzt vielleicht nicht super krass Verständnis. Also die Kanzlei an sich steht schon, glaube ich, für Vereinbarkeit. Aber ich habe natürlich hintenrum so ein bisschen auch Sachen gehört, die das bestätigt haben, dass ich dachte, okay, es wird jetzt nicht der Karrierebooster sein, dass ich das mache.
Werbung. Unser heutiger Supporter ist Thermomix. Wir haben zur Hochzeit einen Thermomix bekommen und wir lieben ihn. Denn er ist bei uns wirklich etwas für die ganze Familie. Gerade mit Baby hat der Thermomix von Anfang an so unfassbar viel abgenommen, was wir vorher gar nicht gedacht hatten. Angefangen damit, dass man mit Hilfe der Varoma-Funktion ganz easy sämtliche Schnuller und Fläschchen sterilisieren kann, ohne dabei ein kochendes Wasser beobachten zu müssen, in das man alles eintauchen muss. Man füllt unten Wasser rein, legt einfach alles in den mitgelieferten Behälter oben drauf, wählt das entsprechende Programm und fertig. Später haben wir Wasser auf genau die Temperatur erhitzt, die perfekt für die Milchflaschen war, ohne zu heißes Wasser erst wieder abkühlen lassen zu müssen und kostbare Zeit zu vertrödeln, wenn das Baby hungrig ist. Da zählt manchmal jede Sekunde. Wer kennt es nicht? Bis hin zur Pürierfunktion, mit der man easy alles zu Brei machen kann, was das Baby mag. Heute sind wir aus Fläschchen und Breizeiten rausgewachsen und nutzen den Thermomix liebend gern für Dips, wenn wir irgendwo eingeladen sind und noch schnell was mitbringen wollen. Wir bereiten Suppen darin zu, lassen uns alles auf die gewünschte Größe klein häckseln oder schmelzen Schokolade für den Geburtstagskuchen, nachdem wir den Teig darin zubereitet haben. Alles super easy und allein mit dem Thermomix machbar, ohne am Ende 37 verschiedene Küchenutensilien benutzt haben zu müssen. Es ist alles spülmaschinenfest, aber hat auch eine integrierte Vorspülfunktion, sodass man wirklich alles sehr leicht säubern kann. Und auch vermeintlich kompliziertere Essen erleichtert uns der Thermomix. Mit meiner Tochter stöbere ich dafür durch die dazugehörige Cookie Dough App. Und wir entscheiden anhand der Bilder gemeinsam, was wir zubereiten wollen. Sie liebt es, dass sie beim Einfüllen der Zutaten mithelfen kann. Und ich liebe es, dass der Thermomix genau das macht, was ich mir von ihm wünsche. Ob häckseln, pürieren, erwärmen oder. Ich habe ihn jetzt seit 5 Jahren und finde immer noch neue Funktionen heraus. Einfach großartig. Es ist wirklich das einzige Gerät, das bei uns auf der Küchenzeile steht. Der Thermomix ist wirklich ein Multitalent. Vom Kochtopf bis zur Knetmaschine, von der Küchenwaage bis zum Dampfgarer. Der Thermomix bietet bis zu 30 Funktionen in nur einem einzigen Gerät. Und dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung direkt auf dem Thermomix, hilfreicher Funktionen und automatisch ablaufender Kochprogramme wird Kochen zum Kinderspiel. Völlig mühelos und garantiert gelingsicher. Er sagt mir Schritt für Schritt, was ich zu tun habe, achtet dabei auf Garzeiten und übernimmt für mich Rühren, Kneten und Pürieren. Ob du das Kochen gerade für dich entdeckst oder du schon länger begeistert in der Küche experimentierst, mit Thermomix und dem integrierten Rezeptportal Cookidoo ist es so einfach wie nie, frisches Essen mit Genuss in deinen Alltag zu integrieren. Schaut doch mal auf www.thermomix.de. Und dazu stehen immer Zubereitungszeiten, aber auch Zutatenlisten bereit, sodass ich bestens planen kann. Bedeutet auch, dass ich noch im Supermarkt entscheiden kann, was ich kochen möchte und dafür benötige. Ich kann ihn von Herzen empfehlen. Werbung Ende.
Ich spreche ja hier allermeistens mit Frauen. Und auch in meinem privaten Umfeld spreche ich mit Frauen, mit Müttern eher schneller über diese Themen als mit unseren befreundeten Vätern, sage ich mal. Und ich stelle es mir total krass vor, wenn man dann sozusagen auf weiter Flur noch der Erste ist, vielleicht auch mit Kindern, oder auf jeden Fall der Einzige ist, der halt diesen Schritt in die 12-monatige, das klingt immer so krass, dieser Schritt in die 12-monatige Elternzeit geht und sich so gar nicht austauschen kann. Hat dir das gefehlt oder hast du dir irgendwelche Gruppen gesucht oder so, wo man einfach mal quatschen kann und man auch mal sagen kann, ey, das ist ja mega anstrengend und ja, natürlich muss ich auch noch die Wäsche machen oder keine Ahnung, egal welches Thema es ist, also ob es so was Emotionales ist oder auch mit der Partnerschaft oder so. Also ich weiß jetzt gar nicht so, ich kann gar nicht richtig fühlen, wie Männer darüber reden, weil Frauen reden schon schneller mal dann darüber. Aber wie tauschen sich Männer dazu aus?
Gar nicht. Das ist mir auch erst in den letzten Jahren bewusst geworden, dass das dass das gefehlt hat.
Ja.
Es gibt keine Vorbilder so, aber es gibt auch ganz wenig Menschen in der Umgebung, mit denen man sich dann dazu austauschen kann, weil die das ähnlich machen. Dann kam natürlich noch hinzu, dass Pandemie war. Also mein Sohn wurde reingeboren in den ersten Lockdown. Da war mit Austausch sozialer Natur jetzt sowieso nicht so viel, aber ich hätte jetzt so auch, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht zu so einem, es gibt so einen Väterverein im Prenzlauer Berg, habe ich jetzt erst gesehen, da wäre ich vielleicht mal so reingegangen, um mich da auszutauschen. Ich habe einen Freund in einem näheren Freundeskreis, mit dem ich mich mittlerweile gut zu den Themen austauschen kann, aber den kannte ich da noch nicht, den habe ich erst kennengelernt. Ja. Und ich glaube, den habe ich auch kennengelernt, weil wir da einen ähnlichen Weg gegangen sind. Also das, der ist tatsächlich komplett parallel, was das angeht. Seine Frau ist auch selbstständig und der hat auch einen sehr klassischen Beruf, für den er lange studiert hat und promoviert hat, hat er auch aufgegeben quasi dafür. Und daher kann ich mich mit dem gut austauschen, aber das ist absolute Seltenheit. Also ich kenne eigentlich niemanden sonst in meinem Umfeld, mit dem ich mich so auf der Ebene unterhalten kann. Was ja, das ist nicht abwertend von mir gemeint oder umgekehrt. Das ist einfach, das sind dann komplett verschiedene Lebensrealitäten und ich kann mich dann einfach irgendwann nicht mehr über den nächsten Karriereschritt in der Kanzlei oder beim VC-Fonds oder so unterhalten, weil das sind nicht die Dinge, die mich beschäftigen.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also auch, wenn man da draußen andauernd irgendwelche Eltern sieht mit Kindern, wegen die die Gegend schieben, auch dann trotzdem, es passt ja einfach auch nicht immer, dass man mal auf so eine Ebene kommt, wo man auch wirklich so ein bisschen unter der Oberfläche mal was teilt und nicht nur die nächste Windelgröße oder keine Ahnung was so oberflächlich ist.
So Spielplatzgespräche.
Ja, genau. Ja. Auf die man ja auch manchmal gar keinen Bock hat.
Nee, ich mach das auch nicht. Ich boykottiere das komplett, ehrlich gesagt.
Wie macht man das? Einfach so stillschweigend?
Ja.
Eine andere Sprache vorgeben?
Ja, ich bin dann immer, also das, da sind mir meine Kinder, glaube ich, entgegengekommen. Die sind auch, die sind dann sehr, die fordern mich dann sehr und dann, wenn ich keinen Bock habe, dann schiebe ich meine Kinder vor und gehe zu meinem Kind und tu so, als müsste ich jetzt helfen beim Rutschen oder so.
Ja, ja, genau. Ja. Papa, guck mal. Ja. Du bist, oder Fragezeichen, bist du zurückgekehrt in die Kanzlei?
Nee, ich habe gekündigt gegen Ende der Elternzeit dann. Elternzeit hat begonnen im April am Geburtstag meines Sohnes und dann habe ich leider nicht zu meinen großen Ehren noch ein bisschen Angst gehabt davor, aber im Januar habe ich dann gekündigt. Mhm. Also im Januar drauf.
Und Angst aus eigenen Glaubenssätzen heraus oder weil von außen dann vielleicht auch der eine oder andere gefragt hat, was machst du jetzt, spinnst du?
Ich bin nicht sicher, ob ich selbst nicht ganz sicher war und deswegen das ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Ich hatte natürlich irgendwie Angst vor dieser Entscheidung. Ich habe irgendwie 8 Jahre Jura studiert und habe 4 Jahre in dieser Kanzlei gearbeitet. Also Großteil meines Erwachsenenlebens also auf diesen Beruf oder zumindest auf Jura ausgerichtet. Ja. Und dann zu sagen Goodbye, ohne schon zu wissen, was ich jetzt als nächstes mache, hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich hatte aber auch, ich hatte einfach ein bisschen Angst vor meinem Chef. Also der ist total lieb und so. Aber dem das sozusagen war ein bisschen wie so eine Trennung, so ein Trennungsgespräch. Und da war ich auch nie besonders gut drin. Habe ich auch zum Glück nie gemacht.
Einfach ghosten, nicht mehr hingehen.
Ja, genau.
Das macht man auch heutzutage so.
Oh Gott, ja, das ging ja leider nicht. Ich musste ja auch offiziell dieses Schreiben schicken und ich wollte ihn vorher sprechen. Und dann weiß ich noch, war auch wieder Lockdown, sind wir durch den Tiergarten gelaufen und er war jetzt aber auch gar nicht groß überrascht dann. Er hat mich dann, das Gespräch fing an, du kommst ja jetzt bald zurück. Wie sollen wir es dann machen? Was sind die nächsten Schritte und so? Er war total, also er war jetzt nicht so, du warst in Elternzeit und jetzt vorbei, sondern im Gegenteil, er war, was willst du jetzt machen so die nächsten Jahre und wo willst du hin? Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht mehr zurück. Ja.
Krass, crazy. Es ist ja auch eh immer ein großer Einschnitt. Erst recht, wenn man so eine Kündigung ausspricht, ohne was Nächstes zu haben. Mhm. Das kann ja total befreiend sein und total beängstigend zugleich. Aber ich glaube schon, dass du dir irgendwelche Gedanken gemacht hast wahrscheinlich. Oder gerade, wenn man jetzt so das Familienoberhaupt ist.
Ja, das bin ich gar nicht. Aber der Plan war tatsächlich, es gab einen Plan, aber nicht beruflicher Natur. Der Plan war, und das war auch in dem Monat dann, dass wir jetzt nochmal Eltern werden. Und dann haben wir überlegt, okay, macht das jetzt Sinn, in diesem Zeitraum wieder zurück in die Kanzlei zu gehen und dann wieder raus und dann wieder Elternzeit? Und dann haben Marie und ich eben entschieden, nein. Und ich wollte eben auch nicht, das ist mir klar geworden in den ersten 10 Monaten der Elternzeit, ich konnte mir nicht vorstellen, wieder in dieses alte Berufsleben zurückzukehren, wo ich irgendwie 12 Stunden am Tag im Büro bin und dann hätte ich meinen Sohn auf einmal von 24 Stunden am Tag oder sagen wir tagsüber den ganzen Tag nur noch morgens und abends gesehen, wenn überhaupt. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann Teilzeit konnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen in der Kanzlei. Und wie gesagt, wir haben dann geplant, nochmal schwanger zu werden. Und dann haben wir gesagt, irgendwas wird passieren, irgendwas werde ich machen. Jetzt wissen wir das nicht, aber jetzt kündige ich erstmal. Ja, und dann haben wir den Podcast angefangen.
Das war so ein bisschen zeitgleich oder Auslöser oder?
Nee, also wann war das denn? 21, wir haben, doch, das war zeitgleich, aber wir konnten damals nicht ahnen, dass das etwas ist, was ich 3 Jahre später auch noch machen würde.
Ja, ja.
Das hätte ich nicht gedacht.
Aber ihr habt, wenn ich es richtig in eurem Podcast nachgehört habe, du warst zu Gast in einem anderen Podcast, Marie hat es nachgehört sozusagen und gesagt, du hast du gar nicht so schlecht gemacht.
Ja.
Ich hätte Bock, mit dir das zusammen zu machen, lass auch mal anfangen.
Ja.
Aber ihr habt jetzt nicht gesagt, wir kaufen uns 2 Mikros und setzen uns in die Küche, sondern ihr habt das dann gleich als Konzept auch, sag ich mal, professionell aufgezogen.
Ja, so ist Marie.
Ja, voll gut.
Die hat es gehört, ich habe mal so eine Eierlikör-Brand gegründet und da waren wir irgendwo im Podcast eingeladen, das hat mir auch Spaß gemacht und das hat Marie gehört und hat gesagt, lass doch auch mal einen Podcast machen. Und ich habe ehrlich gesagt nur gelacht. Ich habe gesagt, okay, ja, lustig, aber wer soll das hören? Aber andererseits war es mir auch bewusst, dass Marie, wenn sie solche Ideen hat, dann meint sie das ernst und dann setzt sie das auch um. Und dann hat die ein Konzept geschrieben und wie es der Zufall so wollte, ist dann auch damals jemand auf uns zugekommen, der Lust drauf hatte. Wir hatten aber noch Gespräche mit anderen geführt und dann ist das mit dem was geworden und dann haben wir das gemacht, direkt von Anfang an professionell quasi, also bei uns im Kabuff, aber ja, mit Vertrag. So.
Kann man sagen, ja. Ne? Und das ist ja auch was total erleichtert, oder? Wenn man so sagt, okay, auch wenn es vielleicht erstmal eine Überbrückung ist, aber es bringt halt auch was rein. Wir haben jetzt eine Verantwortung für ein Kind, ein zweites soll auf den Weg geschickt werden. Das sind ja sicherlich auch Argumente, oder? Also fände ich total valide zumindest.
Ja, total. Und es war, also diesbezüglich auf jeden Fall. Und es war für mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen ein Retter, weil, also als ich dann kein Kanzleigehalt mehr hatte und auch kein Elterngeld zu dem Zeitpunkt, ja, und da hatte ich noch 2 Monate, nee, das stimmt nicht. Ich hatte auf jeden Fall nicht mehr so viel wie vorher.
Ja.
Und es hat ein bisschen an meinem Ego gekratzt, um nicht zu sagen sehr. Und dann hat der Podcast, dann konnte ich über den Podcast ein bisschen was zum Familieneinkommen noch beisteuern. Ja. Das war für mich gut.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich persönlich, ich war vorher, bevor ich das Kind bekam, mein erstes Kind bekam, war ich 7 Jahre lang selbstständig, war immer mein eigener Chef, habe mein eigenes Geld verdient. Und das, wenn sich das so ein bisschen ändert, klar, da gehen andere anders mit um, aber für mich ist das schon ein Argument. Also ich will auch Kohle verdienen einfach.
Ja.
ich will aber auch nicht auf Teufel komm raus mit irgendwas Geld verdienen, sondern es soll natürlich auch irgendwie meine Leidenschaft irgendwie decken. Und deswegen kann ich mir total vorstellen, dass das auch ein Ego-Ding ist. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Klischee ankratze, aber erst recht als Mann, erst recht, wenn man Jura studiert hat und in der Kanzlei war. Auch da wieder die Frage, nur mit dir selbst beschäftigt oder gab es irgendjemanden da draußen, der das irgendwie auch getriggert hat?
Ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt in der Zeit leider. Ja. Und das ist mir jetzt auch erst klar geworden, wo es mir jetzt ein bisschen besser geht, dass das schon sehr viele, also ich will nicht jetzt irgendwie um Mitleid betteln oder so, aber das waren sehr viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind, plus die Belastung als Vater, das hat mich schon in so eine Krise gestürzt, so auch Identitätskrise, all das, es kam dann alles zusammen. Und ja, ich würde mir sagen, ich habe mich vorher gar nicht so sehr über meinen Beruf und das Geld, was ich da verdient habe, definiert, aber ich glaube doch mehr, als ich dachte. Und das hat dann gefehlt. Und dass ich der Mann bin und Marie die Frau, ich würde mal behaupten, dass ich damit nicht das Problem hatte, dass Marie das Geld verdient hat, aber ich hatte einfach das Problem damit, dass ich das nicht beigesteuert habe. Ja. Gar nicht so sehr, weil ich ein Mann bin und Marie die Frau und ich dachte, ich muss hier den Ernährer spielen oder so, sondern weil ich einfach gesehen habe, ich bin jetzt hier abhängig auf der einen Seite und andererseits ist Marie aber diejenige, die jetzt sehr viel Verantwortung trägt für so eine kleine Familie und das hat mir natürlich auch Druck gemacht. Also sie hatte einen wahnsinnigen Druck und ich habe Druck gespürt, dass ich das irgendwie abfedern muss.
Jetzt hatte Maria zum Start des, zum Start des Podcasts auch schon eine mediale Reichweite.
Mhm.
Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wie viel es war auf Instagram.
Damals war es weniger, keine Ahnung.
Aber man kannte sie, sag ich mal. Und ich erinnere leider nicht mehr so genau, wie es bei dir aussah zum Start des Podcasts. Warst du da auch schon, ich meine, jetzt hast du 122.000 oder so?
Damals hatte ich so 1.000 Follower.
Okay, dann also, doch so privat irgendwo.
Ja, also das haben wir, oder zwei, es waren so ein paar. Ich hatte, als ich Marie kennengelernt hatte ich, glaube ich, so 300.
Ja.
Und dann sind, über die ersten Jahre so über so ein paar rüber gesprungen. Ja, ja, so. Aber ich hatte keine, ich habe das auch nicht gemacht, so wirklich.
Und ist das dann so eine Überlegung, dass man sagt, okay, würde natürlich dem Podcast auch helfen, das auch ein bisschen zu boosten? Oder hattest du eh Bock jetzt auf den Schritt, gerade weil wir sprachen gerade darüber, dass es so, es fehlt einfach an medial präsenten Vätern, die auch mal eine ehrliche Aussage treffen, dass du gesagt hast, das ist eine Lücke, die könnte ich gerne füllen, weil ich meine, ihr redet ja auch super offen im Podcast, das ist ja auch nicht so häufig. Also selbst bei anderen Pärchen-Podcasts ist es nicht so intensiv und intim wie bei euch, finde ich.
Ja. Ich überlege gerade, den Podcast angefangen haben wir Anfang 21, oder lüge ich jetzt? Doch. Ja. Und dann ist meine Tochter geboren im Oktober. Und bis dahin habe ich Instagram eben nur genutzt, um irgendwie den Podcast zu bewerben, weil das mussten wir machen, wie Stories und Snippets und bla. Habe aber relativ wenig eigenen Content gemacht. Und dann, ich glaube, der habe ich ab und zu mal sowas gepostet, was geschrieben und das kam dann irgendwie ganz gut an, aber ich hatte keinen besonderen Bezug dazu. Und dann war ich aber mit meiner Tochter allein in Venedig. Das muss also im Sommer 22 gewesen sein. Und da habe ich zum ersten Mal, da hatte ich irgendwie Bock, da habe ich irgendwie so ein bisschen Stories gemacht in Venedig und ein bisschen so darüber erzählt, wie das ist, mit meiner Tochter unterwegs zu sein. Und da kam wahnsinnig viel Feedback so und da sind auch noch mehr Follower dann gekommen von Marie, weil die gemerkt haben, okay, der jetzt erzählt ja wirklich mal was. Und da fing das erst so richtig an, also im Sommer 23, dass ich gemerkt habe, okay, das ist etwas, was mir auch Spaß macht, darüber zu reden. Und offensichtlich gibt es Leute da draußen, die das auch interessiert und die das irgendwie sehen oder hören wollen. Und dann habe ich angefangen, da mehr zu machen. Und aber noch nicht, also doch da vielleicht so angefangen, auch darüber nachzudenken, dass ich vielleicht irgendwann mal damit Geld verdiene. Aber ja, bis dahin war das für mich einfach nur so ein Spielzeug.
Ja, ja, das finde ich spannend. Und hast du Väter, denen du folgst, die es dann augenblicklich gut machen oder richtig machen? Oder?
Ja, immer mehr. Also es gab nicht so viele oder ich war da nicht so genug unterwegs, um das zu entdecken. Aber jetzt auch Väter, die mir folgen, die ich mir dann so ansehe, denen ich dann folge, da gibt es jetzt schon immer mehr, die auch über diese Themen sprechen, Vaterschaft und was das alles so mit sich bringt. Aber schon noch mehr Mütter.
Ja.
Also wesentlich mehr.
Und dir folgen wahrscheinlich auch mehr Frauen als Männer.
Also weit überwiegend. Ja. Kann ich dir sagen, das sind 85%.
Ja, ja, krass. Das ist interessant. Ich habe auch, es ist nicht leicht für mich, einen Vater als Interviewgast zu finden. Das ist einfach 1000 Aufrufe gemacht, rumgehört. Manche wollen sich auch nicht so äußern vielleicht. Andere sind, also wenn ich jetzt auch mal nach jemandem suche, der schon irgendwie so eine Präsenz hat, weil ich dann von ihm mehr erwarte, dass er auch offen spricht, weil ich so abschätzen kann. Bei euch konnte ich super viel schon reinhören und wusste auch ungefähr, wie du redest und wie offen du sein könntest. Micha Fritz habe ich interviewt von Jochen Aqua, der ist ja auch da. Mhm. Das hat mich ganz ein paar Sachen auch an euch erinnert, weil die ja auch mal so eine Liste aufgestellt haben, wie viel eigentlich seine Frau Agnes macht und wie viel er macht. Und dann kam so leichtes Ungleichgewicht raus. Und
ja, sowas zu welchen Gunsten?
Ja, also sie hatte irgendwie über 720 Stunden im Jahr auf dem Zettel und er, also unter einem Drittel davon, okay, oder so. Und dann haben die so ein bisschen wie so ein richtiges Unternehmen aufgebaut und mal verteilt, umverteilt. Mhm. Und ich kenne auch eine Anekdote von euch, wo Marie mal so eine Mail an dich geschrieben hat mit ihrem Mental Load, einfach so Gedanken, wie sie sich macht. Und ich dachte immer wieder, das ist interessant, dass doch immer wieder die Frauen, nicht immer, aber häufig, das so einmal aussprechen müssen. Mhm. Dann im ersten Schritt vielleicht auch so die nervigen Drachen sind, die jetzt so wahnsinnig feministisch sein müssen. Mhm. Und dann weckt es aber doch irgendwas in einem und man merkt so, scheiße, ja, stimmt vielleicht. Ja. Es ist einfach.
Ja, es ist ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, dass wir häufig dann doch noch von den Frauen auf diese Themen aufmerksam gemacht werden müssen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es wird sich hoffentlich ändern. Es wird sich natürlich dadurch auch ändern, dass vielleicht mehr Männer über diese Themen sprechen, weil mehr Männer sich dann vielleicht noch angesprochen fühlen, was auch traurig ist, weil man könnte sich natürlich auch von Frauen angesprochen fühlen in diesen Sachen. Aber ich glaube, es ist ein Gesamtshift einfach in der Gesellschaft, der noch ein bisschen braucht, der aber schon in Bewegung ist, dass Männer sich mehr mit Vaterschaft einfach auseinandersetzen. Also was du gerade angesprochen hast, ob Väter sich austauschen, das ist ja nicht nur ein Problem, dass ich alleine im Café sitze, wenn ich da sitzen würde mit meinem Kind, sondern also das ist ja kein Wissensaustausch auch einfach da. Also Mütter treffen sich und reden irgendwie darüber, was ist jetzt der beste Kinderwagen? Also jetzt platt ausgedrückt oder was? Welche Medikamente sind die effizientesten, wenn keine Ahnung was? Ja. Aber Männer, auch Väter, meine Erfahrung, wenn die sich treffen, dann reden die immer noch eher über, ich will es jetzt nicht allzu plump ausdrücken und Fußball sagen, aber die reden jetzt nicht darüber, welches Bettlaken am besten ist und das irgendwie mit, bei wie viel Grad das gewaschen werden muss. Und das ist schade, aber das passiert wahrscheinlich auch mehr, wenn mehr Väter sich dieser Väterrolle auch annehmen. Und da sind wir noch relativ weit hinten. Wir sind aber schon, glaube ich, weiter als noch vor 30 Jahren. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch Väter in der Öffentlichkeit drüber sprechen. Ja. Ich verstehe auch die Kritik von Müttern, die sagen, ja, jetzt spricht mal ein Vater in der Öffentlichkeit und dann kriegt ihr direkt Applaus. Verstehe ich absolut. Ich glaube, gleichzeitig ist es wichtig, dass mehr Männer und Väter über diese Themen sprechen, über die Frauen eben schon sehr lange sprechen. Und weil eben noch mehr Väter da irgendwie auch reintauchen müssen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Und gab es ein Gespräch zwischen dir und Marie so vorher mit Aufteilung und irgendwas? Oder mal, wie machen wir das eigentlich? Oder ist das alles so ein bisschen auch irgendwie ein Prozess?
Das ist total ein Prozess. Also wir über, also Mental Load habe ich vorher in meinem Leben noch nie gehört, bevor Marie mir diese Mail geschickt hat. Ich weiß nicht, wann sie zum ersten Mal davon gehört hat, aber ich glaube auch nicht, bevor sie Mutter wurde. Diese ganzen Themen, die auftauchen, die aufgetaucht sind in den letzten 4 Jahren, die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Die ploppen dann hoch und dann verursachen die im Zweifel erstmal richtig Streit und Krise. Und dann irgendwann, wie du sagst, ist es so ein Prozess. Im besten Fall, dass man in die Kommunikation tritt und der eine oder die andere sich ein bisschen reflektiert und eingesteht, okay, da können wir echt mehr noch drauf schauen und dann eine Lösung findet. Und auch wenn man die Lösung dann gefunden hat, ist es ja immer noch ein Prozess. Also es hört ja dann nicht auf. Wenn man irgendwie Mental Load fair verteilt, dann gibt es immer wieder Ausschläge nach oben oder unten und Ungerechtigkeiten. Und bei Vereinbarkeit ist es auch nicht immer gleich. Man muss immer so das als Prozess sehen und da dranbleiben. Und dann klappt es mehr schlecht als recht, aber das ist auch gut genug dann.
Also. Ja, und das ist auch, man muss auch, glaube ich, ein bisschen akzeptieren, dass das eben auch das Leben ist.
Voll, ja.
Dieses, was man, glaube ich, beim ersten Kind sofort lernt, ist, es gibt alles, es ist alles eine Phase. Und das ist ja auf alles anwendbar und das ist das Leben halt auch. Ne? Also ich kenne auch dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt ist es für immer und ewig so, egal ob gut oder schlecht. Und man merkt, in 3 Wochen kann alles wieder anders sein. Ja. Bist du denn jetzt mit Marie, also wenn du dich jetzt beschreiben würdest, oder wenn du gefragt würdest, was, oder man muss ja beim Kinderarzt immer gerne ausfüllen, um jetzt in dem ganzen Bild zu bleiben, was man beruflich macht. Als Elternteil, was schreibst du da rein?
Ich habe mir das abgeguckt von Marie. Ich glaube, das ist juristisch gar nicht korrekt. Ich schreibe freiberuflich rein.
Ja.
Weil das beschreibt ja nicht, was ich mache. Ja. So. Aber sonst würde ich wahrscheinlich tatsächlich Podcaster gerade reinschreiben. Okay. Weil das noch was ist, womit jemand was anfangen kann. Ich weiß selbst nicht, was ich bin. So. Ja. Also ich weiß es wirklich noch nicht. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Begriffe, die ich benutzen kann. Ich kann irgendwie Content Creator, Podcaster, all so ein Zeug da reinschreiben, aber das, wen interessiert es und was sagt das über mich aus? Ich mache halt so Zeug, so ich rede so über das, was ich mache. Ich
kenne das sehr gut. Aber ich finde auch, dass man Podcaster auch immer noch häufig erklären muss und auch vor allem dieses, und damit verdienst du Geld?
Ja, also das kommt dann sowieso immer sofort die Frage. Ja.
aber du bist du bist auch Content Creator. Mittlerweile ist es ja wirklich eine Nummer, die man jetzt nicht mehr wegwischen kann.
Ich könnte auch Influencer hinschreiben, aber das sind alles so, weiß ich nicht, vielleicht finde ich irgendwie in den nächsten Jahren was ich hauptsächlich mache, glaube ich aber gar nicht.
Muss auch nicht.
Genau, und dann ist es aber in Deutschland schon so ein bisschen so, wenn du so 4 Sachen dahin schreibst und sagen, dann ist die Meinung vielleicht so, ja, also nichts Richtiges so.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Ist vielleicht auch gerade nach dem Jurastudium mehr ungewöhnlich. Ich wollte als Kind immer ganz viel sein. Mhm. Als es dann so genauso kam, habe ich auch ganz kurz mal Angst bekommen, dass der Lebenslauf so divers ist. Aber irgendwie ist es auch voll schön, dass man sich so austesten kann. Bist du denn jetzt mit Marie quasi Geschäftspartner und Geschäftspartnerin oder ist der Podcast nur ein Teil von eurem Konstrukt?
Den Podcast machen wir 50-50 und alles, was wir sonst zusammen machen, zählt dazu mit rein. Also wir haben für die Podcast eine eigene Firma gegründet damals. Und alles, was wir so einzeln, wie jeder für sich machen, machen wir so einzeln, jeder für sich. Aber finanziell landet das alles auf dem gleichen auf dem gleichen Haufen.
Und was machst du sonst so? Also ich will darauf hinaus, wie sozusagen dein Arbeitsalltag aussieht, gerade dann vor der Hinsicht, dass man zwei Kinder hat.
Ja, relativ schlank, würde ich mal sagen. Podcast ist auch Vorbereitung und auch Orga-Aufwand und so. Mhm. Und wir sprechen ja auch Werbung ein. Also alles, was so mit dem Podcast zu tun hat, mache ich. Dann versuche ich irgendwie einigermaßen regelmäßig jetzt zumindest bei Instagram irgendwas zu veröffentlichen und muss dazu auch recherchieren und mir Gedanken machen und so. Und dann haben wir ein Büro und ganz viel Orga und wir haben eine Familie mit ganz viel Orga. Das mache ich auch meistens in der Bürozeit. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum, der Bürotag. Und dann gehe ich die Kinder abholen. Oder Marie, wir wechseln uns da möglichst ab. Es ist wahnsinnig wenig Zeit, wenn man dann noch irgendwas zu Mittag isst kurz. Dann ist so ein Tag ganz kurz. Aber ich würde gern mehr machen. Ich würde tatsächlich, ich habe jetzt erstmalig richtig Bock, richtig beruflich auch mehr zu machen, aber muss immer wieder feststellen, dass also das A an der Organisation des Alltags scheitert häufig und an der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und abends, ich bin eigentlich auch, habe ich gemerkt, abends ein kreativer Mensch, der dann nochmal anläuft, aber wenn ich die Kinder von der Kita abgeholt habe und mit denen dann den Nachmittag und den Abend verbracht habe, dann bin ich häufig abends auch so platt, dass ich diese Kreativität gar nicht mehr schöpfen kann. Ich muss das lernen, dass es irgendwie mir diesen Freiraum zu schaffen, das dazwischen zu quetschen. Aber dann kann ich nicht so richtig meinen Kopf anschalten und kreativ werden. Das heißt, eigentlich ist dieser Spagat zwischen Job und Kindern für mich nicht so wirklich optimal. Mhm. Aber ich versuche mir das Beste daraus zu machen.
Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass es so ein Struggle sein kann irgendwie. Nee. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Also irgendwie, dass man auch so oft noch mit dem Gedanken noch woanders ist, wo man eigentlich gar nicht mit dem Körper ist.
Das ist das Schlimmste.
Ja, das ist wirklich, ich meine, jetzt wenn ich das höre von dir, dann sehe ich zum Beispiel auch voll cool, du hast so fluide Arbeitszeiten, dass du offensichtlich ähnlich viel nachmittags deine Kinder hast wie Marie. Du denkst auf der anderen Seite, ja, das stimmt, aber ich hätte eigentlich auch gerne noch mehr Zeit, um meine Gedanken kreisen zu lassen, meine Ideen zu haben. Jetzt hast du auch so Sachen genannt wie Podcast und Instagram, was so nach außen hin man gar nicht so sehen kann, wie viel dahinter steckt. Also wie viel Aufwand, wie viel Gedankengut da reingesteckt werden muss. Und jetzt hast du auch mit deinem, mit diesem Walking Dead-Konzept, sage ich jetzt mal, ja auch was gefunden, was du so regelmäßig, möglichst regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie häufig das erscheint, machst du hier?
Ja, eigentlich soll es einmal die Woche. Ich habe es jetzt, letztes Jahr ist es nicht mal ansatzweise einmal die Woche passiert und jetzt so seit Januar versuche ich es wieder einmal die Woche zu machen. Ja.
Also das ist ja nicht so, dass du auf die Straße gehst und mal kurz dich filmen lässt bei dem Gang mit dem Kinderwagen, sondern es ist ja, also ohne dass ich es weiß, vermute ich wahnsinnig viel Konzept und einfach
Hirnschmalz
drin.
Der Hauptteil der Arbeit ist irgendwie darüber nachzudenken, worüber möchte ich überhaupt sprechen so und was sage ich da, und dann muss halt irgendwie Platz in meinem Kopf für sein, sonst ist es so wie letztes Jahr, deswegen, ich habe letztes Jahr lange Pause gemacht, dann ist es irgendwann nur noch, oh, ich muss produzieren, okay, welches Thema? Okay, scheiß drauf, ich habe jetzt keine Zeit, ich nehme mir irgendein Thema und dann laber ich los und dann funktioniert es nicht, weil es mir keinen Spaß macht, und das merkt man dann sofort auch und dann lasse ich es lieber. Und da habe ich versucht, mir so ein bisschen mehr gnädig mir gegenüber selbst zu sein, dass wenn ich gerade eine Woche habe, wo es einfach nicht geht, weil so viele außerordentliche Termine sind, das ist halt der Genickbruch am Ende. Weil Marie und ich beide diese freiberuflichen Strukturen haben und beide haben jede Woche irgendwelche außerordentlichen Termine, die in der Woche davor vielleicht noch gar nicht klar waren. Und dann müssen wir halt immer hin und her schieben, was die Kinderbetreuung angeht und so. Und da bleibt viel auf der Strecke. Aber ich habe gelernt, dass ich dann in solchen Wochen auch mal sage, okay, dann geht jetzt mal nichts online oder du kannst jetzt nichts zum Podcast recherchieren. Ich muss einfach versuchen, die Grundmaschine am Laufen zu halten und bei den Kindern irgendwie einigermaßen anwesend zu sein. Das ist mir jetzt wichtiger.
Ja. Und gibt es jemanden, der dann das irgendwie abfragt oder abfordert, oder kannst du das selber für dich entscheiden?
Also wir haben Management, was wir uns auch, da sind wir jetzt mittlerweile beide, die sind jetzt nicht so, dass sie jede Woche sagen, hier Sebastian, Walking Dead ist noch nicht online.
Wohlwollend sind sie.
Also sie sind wohlwollend, sie sind schon, sie sagen auch, dass es natürlich wichtig ist, das regelmäßig zu machen, aber sie kennen auch wir kennen uns gut, wir verstehen uns gut, sie kennen die Situation zu Hause und sie sind jetzt nicht, sie meckern nicht, also überhaupt nicht.
Immerhin ist ja gut, dass der Podcast quasi inhaltlich genau das aufgreift, was dann auch der Struggle ist. Und jetzt hast du vorhin in so einem Nebensatz gesagt, da ging es mir auch nicht so gut. Und da spreche ich jetzt, glaube ich, auch gar kein Tabuthema an, weil ihr habt das auch wiederum im Podcast besprochen. Du warst 3 oder 4 Monate in der Tagesklinik. Ja. Kannst du mir erklären, was eine Tagesklinik ist? Ist das ja. ein Besuch? Oder?
Also das ist eine psychiatrische Klinik, wo man aber nicht dauerhaft ist und übernachtet, sondern dann geht man morgens hin, wie ins Büro, um 9 und geht um meistens 16 Uhr wieder raus.
Ah, okay.
Und das ist eben ganz gut, wenn, also in meinem Fall, um die Kinder noch zu sehen, um auch noch im Alltag mitwirken zu können. Und viele machen das auch, weil sie noch ein bisschen arbeiten müssen. Es sind viele Freiberuflerinnen auch. Ja, das ist eine Einrichtung, die ist hier mitten in der Stadt gewesen. Da macht man vieles von dem, was man in einer stationären Klinik auch macht. Aber man geht halt wieder nach Hause und schläft zu Hause.
Und war der Grund dafür, das so zu machen, die Familie? Oder hättest du es auch ohne Familie wahrscheinlich so gemacht?
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich hatte schon zum früheren Zeitpunkt das Gefühl, ich müsste mal in so eine Klinik. Wusste aber gar nicht, dass es eine Tagesklinik gibt und habe das deswegen sein gelassen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht 8 Wochen oder 12 Wochen nicht bei meiner Familie sein. Deswegen habe ich das gelassen. Und dann habe ich über tatsächlich erweitertes Umfeld von jemandem gehört, der in so einer Einrichtung war. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich auch, das will ich auch machen. Mhm. Und dann habe ich das noch ewig vor mir hergeschoben, habe gedacht, okay, das muss irgendwie beruflich reinpassen und es muss so passen, dass Marie nicht völlig ächzt unter der Doppelbelastung, wenn ich dann weniger da bin. Und dann hatte ich das irgendwie auf Spätsommer letztes Jahr legen wollen, habe aber dann im Juli gemerkt, okay, es wäre besser, wenn wir das jetzt machen. Und es war jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt. Wir mussten nur den Sommerurlaub canceln dafür und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich da hingegangen, ja. Und ich dachte, ich bleibe da so 5, 6 Wochen.
Ja.
Haben wir es ein bisschen länger gebraucht.
Ja, okay.
Ja.
Und darüber zu reden, ist das etwas, was dir eh schon immer leicht fiel? Oder, also das frage ich mich immer, ich genieße euren Podcast sehr, weil, nicht weil es so ein, also nicht wegen so einem voyeuristischen Lauschen, sondern weil man einfach überall immer wieder Punkte hat, die man halt selber auch kennt. Und weil man so froh ist, dass es mal jemand ausspricht. Und weil man vielleicht sich auch mit Freunden austauscht, aber nur mit einer Handvoll Freunden auch wirklich, was ich am Anfang schon sagte, so in die Tiefe geht. Und mit der anderen Hand oder zwei Händen voll ist es zwar irgendwie so, ja, wir reden über Elternschaft, aber nicht so, was es wirklich auch in der Partnerschaft bedeutet und so weiter. Und da kann man bei euch sich so ein bisschen anlehnen, sag ich mal. Mhm. Und ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, dass es euch scheinbar nicht schwer fällt, nicht nur miteinander zu sprechen in der Art und Weise, sondern es eben auch zu veröffentlichen. Weil es, ob es jetzt angreifbar macht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber man nimmt es ja schon mit raus, dass da draußen jetzt Leute was über euch wissen, was normalerweise ja auch gerne hinterm Vorhang gehalten wird.
Ja. Also ich habe, es gibt 2 Ebenen. Ich persönlich habe überhaupt gar kein Problem, darüber zu sprechen, über die Themen. Also jetzt nicht nur den Besuch in der Tagesklinik oder meine mentalen Gesundheitsprobleme, sondern auch die ganzen Themen, die Marie und ich darüber hinaus im Podcast besprechen, Beziehungsprobleme und so weiter und so fort. Also letztes Jahr kam es mal zu so einem Punkt, da war es ein bisschen kritisch, da ging es uns als Paar auch nicht so gut und das ist dann, da mussten wir die Handbremse ziehen im Podcast. Aber wenn wir in der Rückschau über diese Probleme sprechen, die wir als Paar haben, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Also wenn wir das einigermaßen für uns geklärt haben. Und ich verstehe gut Menschen, die sagen, hä, warum machst du das mega privat und das ist intim und also warum erzählst du das so öffentlich? Ich weiß gar nicht, warum das so ist oder habe lange Zeit keine Idee davon gehabt, warum ich damit kein Problem habe und warum ich immer eher so ein bisschen irritiert davon war, wenn Leute gesagt haben, hä, warum machst du das? Ich hab mir aber, also ich weiß es jetzt, weil ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass alle Themen, die wir da besprechen, und das ist ja auch das Feedback, und das sagst du ja auch, die sind, also zu 98% sind die ja komplett allgemeingültig. Also alle können sich irgendwo identifizieren, kennen die Probleme, kennen die Diskussionen, den Struggle und so weiter und so fort. Und was ist denn daran privat? Also nichts daran. Natürlich ist es privat, wenn ich sage, ich habe irgendwie mit Marie mich gestritten und gebe den Wortlaut weiter oder so. Und was ich vielleicht furchtbarerweise gesagt habe, das ist privat. Aber auch das sind Sachen, wo man anknüpfen kann. Und ich glaube, es gibt schon eine sehr scharfe Wahrnehmung von Privatem, vielleicht vor allen Dingen in Deutschland, was aber in meinen Augen fast mehr ein Problem ist als was Schönes. Weil was ist denn der Umkehrschluss, wenn niemand in der Öffentlichkeit über diese Dinge spricht, die aber alle betreffen, dann denken alle, das betrifft nur mich und nicht alle. Und das weiß ich mittlerweile aus meiner Therapiezeit, ist pures Gift, wenn man denkt, man ist allein mit seinen Problemen. Und deswegen habe ich, glaube ich, kein Problem damit, weil ich spreche auch mit meinen engen Freundinnen, bin ich jemand, der immer nur, mich interessiert nur, was ist mit denen emotional los und was beschäftigt die wirklich. Und sobald es irgendwie um irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen geht, die irgendwie auf der Oberfläche rumplätschern, da schalte ich auch ab. Gar nicht aktiv, sondern weil mich das einfach nicht interessiert. Und ich sehe das, es gibt eine rote Linie, darüber spreche ich nicht, öffentlich nie. Das sind eigentlich nur meine Kinder und auch da nur die Sachen, die nicht sowieso bei allen Kindern irgendwo auftauchen. Also ich will nicht über die Intimsphäre meiner Kinder sprechen, aber auch das ist ein Kampf, so das immer wieder auszuturieren und wo ist die rote Linie eigentlich. Aber ich, also um das kurz zu fassen, ich glaube nicht, dass das irgendwie, es gibt wenig Privates. Es wird, glaube ich, häufig wird der Kreis sehr weit gezogen, was privat ist. Und so Probleme, die junge Eltern betreffen oder auch Paare in Paarbeziehungen, die sind für mich jetzt nicht besonders privat.
Mhm. Ja, ich sehe das genauso wie du und gleichzeitig bewegen wir uns aber ja auch irgendwie in einer Welt, auch wenn es, finde ich, so ein bisschen so einen Wandel gibt gerade, wo ja auch über Social Media vieles einfach schön sein soll und schön aussehen soll und dann bei uns ist alles super und so. Ich glaube, da gibt es einen Wandel, dass jetzt gerade so seit ein paar Jahren da auch mal andere Töne angehen. Aber es war halt so lange so. Mhm. Das musste immer alles perfekt sein und nein, wir haben nie Streit und solche Sachen.
Das ist voll das Problem.
Ja, voll das Problem.
Deswegen, also das ist doch ein nicht zu gering zu schätzender Faktor, warum es Leuten schwerfällt im Leben, wo es eben nicht mehr sein muss, weil natürlich ist das alles hart, so kleine Kinder haben, auch keine Kinder haben und Paarbeziehungen. Das Leben ist einfach echt jetzt auch kein Megaspaziergang, aber es wird ja dadurch jetzt noch schlimmer, wenn man immer denkt, warum schaffen das andere so gut und ich schaffe das nicht? Ja. Wenn man sich das auch noch jeden Tag reinballert, so dieses Selbstfertigmachen und nicht gut zu sich zu sein. Und natürlich ist man dann dazu geneigt, wenn man bei Instagram immer nur so happy faces sieht, das ist einfach pures Gift, glaube ich so. Und deswegen ist es auch gut, dass es da einen Wandel gibt.
Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist EY. EY habe ich euch bereits ja vorgestellt. Als einer der Marktführer in den vier Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Strategy and Transaction und Consulting ist es ihr Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen. Für Mitarbeitende, MandantInnen und die Gesellschaft. In einem Satz, Building a Better Working World. Und für jeden nehmen sie hier sehr ernst. Karriere oder Familie, bei EY geht beides. Denn sind wir doch mal ehrlich, ein großes Problem für Mütter ist der Wiedereinstieg. Wo gehöre ich hin, was kann ich eigentlich und wer sieht mich? Wenn du bereit bist, mit deinem großen Finanzwissen auch anderen zu helfen, dann bist du bei EY möglicherweise genau richtig. EY begleitet seine MandantInnen aus den Bereichen Banking, Vermögensverwaltung und Versicherung in die Zukunft. Sie bieten für Mütter aller Erfahrungslevel attraktive Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Strategy and Transaction oder Consulting, du bestimmst deinen Schwerpunkt. Wenn euch das anspricht, dann schaut doch mal vorbei. Alle Infos über die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten findet ihr auf jobsgermany.ey.com. jobsgermany.ey.com. Und auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
Und kannst du dich gut abgrenzen, so meinetwegen Feedback auf Instagram gegenüber oder hast du eine Taktik, so, heute gehe ich nicht, ich gucke mir nichts an? Oder kriegst du vielleicht auch überwiegend positives Feedback?
Also ich kriege sehr viel positives Feedback, aber das macht gar nichts. Ich kann noch so viel positives Feedback kriegen, wenn ich einen negativen Kommentar lese, dann ist es der einzige Kommentar, der bei mir reingeht. Ich kann das mittlerweile ein bisschen besser. Letztes Jahr waren so ein paar Situationen, wo es ein bisschen heavy war so. Felix, mein Manager, sagt immer, ich soll gar nichts lesen.
Ja.
Das kann ich noch nicht so gut. Und ich glaube auch immer den Leuten nicht, die sagen, ich lese keine Presse über mich oder so. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber wenn es stimmt, dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg. Weil ich, also es ist ja genau das, ne? Die sind, auch bei Social Media schreiben die Leute was, was sie niemals sagen würden oder dir niemals ins Gesicht sagen würden. Das ist schon teilweise richtig fies so. Und es bringt ja nichts, das zu lesen. Es ist ja keine konstruktive Kritik dahinter. Also damit kann ich gut umgehen, wirklich. Wenn jemand sagt, da und da irgendwie, das sehe ich anders oder da hast du vielleicht nicht drüber nachgedacht genug und könntest du das nicht auch so sehen. Das finde ich auch gut an Social Media. Da habe ich auch schon viele Gedankenanstöße bekommen, so die gut sind. Aber so einfach so, was bist denn du für ein Lappen? Irgendwie, ja. Geh mal, hol dir mal wieder einen richtigen Job oder so. Nee, das wiederum, das ist auch ein Beispiel, das stört mich auch überhaupt nicht. Aber wenn es irgendwie so an meine Kinder geht und so, das geht schon voll rein so. Oder wenn dann irgendwie gesagt wird, hier, möchte gern performativer Feminist, das tut mir schon richtig weh dann. Ja. Und das ist auch okay, in dem Fall war es dann auch wiederum okay, aber vieles ist halt auch einfach gemein so. Mhm. Und das sollte ich vielleicht am besten gar nicht lesen. Also ich kann das noch nicht so richtig gut filtern, aber besser als noch vor einem Jahr.
Ja, es ist ein Prozess, aber manchmal muss man sich auch aus gewissen Dingen gar nicht aussetzen, die man ja sonst auch nicht erfahren würde, wenn es dieses Medium nicht gäbe. Ne? Also ja. Was irgendjemand über irgendeinen denkt.
Ja, leider sind da meine Community ist da sehr loyal, was manchmal negativ sein hat, weil dann wird mir viel zugeschickt von Sachen, die ich vielleicht so nicht gesehen hätte und
ach,
gar nicht
so,
sehen
ehrlich?
Wollte. Ja. So, ach, das passiert hast du auch. Das schon gesehen? Was soll das? Ich finde das überhaupt nicht gut und ich sehe das und denke, ich wollte es gar nicht sehen.
Ja. Man sich ja eigentlich mit dir loyalisiert, aber geben dir ein neues. Naja, okay, interessant. Ja. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Der Podcast ist ja bisher wöchentlich. Mhm. Ihr habt jetzt gerade, ich glaube in der letzten Woche, gesagt, es passiert jetzt was im nächsten Jahr.
Ja.
Oder wir sind schon im aktuellen Jahr, aber also in der nächsten Staffel oder ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Mhm. Ihr habt aber noch nicht so viel verraten. Kannst du ein bisschen mehr verraten?
Das ist kein großes Geheimnis. Wir wollen uns einfach nur nicht so an die große Glocke hängen.
Ja.
Wir haben letztes Jahr jede Woche eine Podcast-Folge rausgebracht. Und das hat uns als Paar einfach nicht so richtig gut getan. Und dieses Jahr werden weniger Folgen erscheinen insgesamt. Und wir werden auch nicht in jeder Folge eine Stunde da sitzen und uns selbst sezieren.
Ja.
Das ist etwas, was wir in der aktuellen Situation zumindest anpassen wollten von der Dynamik und der Struktur des Podcasts. Das heißt nicht, dass es nicht wieder so sein kann, aber jetzt im Moment entzerren wir das ein bisschen, dass wir auch mal mehr GästInnen haben, dass wir auch mal ein paar kurze Folgen machen und so weiter und so fort. Also es bleibt im Prinzip das Gleiche. Es wird ein paar mehr Dinge von denen geben, die es eh schon gab, ein bisschen mehr Schwerpunkt auch auf GästInnen, also nicht Schwerpunkt, aber ein paar mehr Folgen einfach mit GästInnen und sonst bleibt es aber im Prinzip gleich, nur machen wir nicht jede Woche, sondern wir machen zwei Pausen. So.
War das anstrengend, das zum Gespräch? Weil ich habe es irgendwie auch als, wie nennt man nochmal diese Art und Weise, wenn man sich, ist es ein Zwiegespräch? Oder wo jeder 5 Minuten kriegt und man tauscht sich so intensiv aus, aber man geht nicht auf den anderen ein.
Mhm.
Ich habe es irgendwie auch als so eine Art Methode quasi gehört, dass es vielleicht auch voll gut sein kann, wenn man mal so intensiv spricht und nicht nur morgens am Frühstückstisch 2 Minuten oder so.
Total.
Aber es war auch anstrengend so?
Also anstrengend war es eigentlich immer. Letztes Jahr aber insbesondere und in den Anfangsjahren des Podcasts haben wir auch immer gesagt, es ist die einzige Möglichkeit, wo wir quasi in der Woche Zeit finden, uns als Paar eine Stunde zu unterhalten, ohne über entweder die Kinder zu reden oder über Job, weil im Podcast über den Podcast wäre zu Meta. So.
Ja.
Das war total toll und ich will das auch nicht missen wollen oder so. Letztes Jahr war einfach alles ein bisschen too much so und dann haben wir das aber auch in den Podcast reingetragen und wir haben gemerkt, dass der Podcast auch eine Gefahr für die Beziehung sein kann, wenn wir es so weitermachen. Und dann haben wir gesagt, das Projekt ist uns aber so wichtig, dass wir das weitermachen wollen. Deswegen versuchen wir irgendwie einen Weg zu finden, wo das für uns und unsere Beziehung jetzt nicht so eine Gefahr ist. Also letztes Jahr gab es eben ein paar Gespräche, wo ich dann rausgegangen bin und dann konnte ich den Rest des Tages gar nichts mehr machen, weil ich dachte, das war jetzt echt heavy so.
Mhm.
Also das heißt nicht, dass wir den Podcast jetzt ummodellieren wollen in Richtung, wir wollen nicht mehr offen und ehrlich sein. Das macht ihn ja auch aus und das macht uns auch Spaß. Aber in Zeiten, wo wir als Paar vielleicht eine Findungsphase haben oder eine Krisenzeit, das können wir nicht mehr eins zu eins mit dem Podcast nehmen. Also erst später, so haben wir es eigentlich auch immer gemacht. um das dann zu reflektieren und mit den HörerInnen zu teilen, aber nicht live. Das war,
ja.
Das war ein bisschen zu krass.
Kann ich verstehen. Hättest du jemals gedacht, dass du so eine Art Familienleben zusammen mit so einer Art Arbeitsleben und auch so eine, in Anführungsstrichen, öffentliche Beziehung führst? Also nicht öffentliche Beziehung, sondern also dass ihr beide sozusagen in der Öffentlichkeit steht?
Nee, keine Ahnung, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer irgendwie, ich habe so ein bisschen immer geahnt, dass ich nicht für immer Anwalt bleibe, ja. So. Und Indian hat mir auch mal gesagt, ich hätte unterbewusst quasi mir Marie ausgewählt, um da so ein bisschen mehr auf die Bühne zu kommen, so. Vielleicht stimmt das auch, aber gedacht hätte ich das nicht.
Ja.
Und ich denke manchmal immer noch, wow, was für ein wilder Ritt das alles ist. Und wenn mir das jemand vor 8 Jahren gesagt hätte, hätte ich einen Vogel gezeigt. Ja. Ich saß da halt im Büro und hatte die Tür zu und hatte meine Ruhe und habe Insolvenzrecht gemacht. So. Und
ach krass, ja, ganz anderes Leben.
Ja, dass ich mal hier mit dir sitzen würde, zum Beispiel, das ist immer noch so ein bisschen absurd.
Ich habe auf dem Weg hierher, gefühlt habe ich schon länger den Tag mit dir verbracht, weil ich hatte euch schon länger auf dem Ohr, habe ich eine Folge gehört, die ist so ungefähr ein Jahr her, da kommt ihr aus Kapstadt wieder und sprecht darüber, ob Auswandern eine Option wäre. Und ich wollte mal fragen, wie die Pläne sind, weil ich glaube, das Ende dieser Podcast-Folge war schon, dass theoretisch ein Bulli angemietet werden könnte und die Wohnung untervermietet werden könnte und man noch, bevor die Kinder schulpflichtig werden, das mal machen könnte.
Ja.
Ist was passiert im letzten Jahr dahingehend?
Das ist jetzt ein Jahr her, ne? Es ist gar nichts passiert, aber das heißt nicht, dass das nicht wieder oder immer noch in unseren Köpfen rumschwirrt. Aktuell sehr viel, so, es werden einfach, wir besprechen Optionen, wir sind einfach sehr unsicher, ob wir dieses Leben, was wir aktuell leben, vom Alltag und der Umgebung auf Dauer leben wollen, und unser Sohn kommt jetzt eben in 2 Jahren in die Schule und spätestens dann, so zumindest unsere Vorstellung, sollten wir irgendwas haben, was wir dann auch über ein paar Jahre so weiterführen können, weil wenn die Kinder in der Schule sind, dann sind sie halt in der Schule und dann will man sie ja vielleicht auch nicht sofort wieder rausnehmen und wechseln und so. Das macht so ein bisschen den Druck bei uns, und generell sind wir beide, glaube ich, 2 Personen, die eher rastlos sind. Das kommt dann auch noch dazu, dass man aber darüber dann auch mal in Frage stellt, okay, sind diese Gedanken, die ich habe, eigentlich echt? Oder habe ich eigentlich nur,
ja.
Oder sollte ich einfach mal auch mal zur Ruhe kommen? Also, wir reden über ein paar Optionen, ob es jetzt ins Warme geht, auf Dauer ist auch eine Option. Wir haben die Möglichkeit, beruflich überall zu wohnen, was es dann auch nicht, also das ist jetzt auch ein absolut First World Problem, aber das macht es auch nicht einfacher, weil wir das halt machen könnten, theoretisch. Aber ich habe eine leise Ahnung, dass ich nicht mehr in der Berliner Innenstadt lebe, wenn mein Sohn eingeschult wird. Weil ich jetzt auch, wo ich klarer bin, seit der Tagesklinik, bin ich in vielen sehr viel klarer geworden, checke ich erst, wie sehr mich das hier auch stresst so.
Ja, das glaube ich. Also ich weiß nicht, wann du hierher gekommen bist, aber
nach Berlin.
Wahrscheinlich das Studium, nach dem Studium.
Ja, nach Berlin 2014.
Ja, ist einfach eine ganz andere Zeit, ne? Da genießt man die Vorzüge dieser Stadt einfach noch anders, verträgt sie auch anders.
Komplett. Also, keine Ahnung, mit Kindern, ich kann hier einfach nichts anfangen. Mhm. Es gibt Hamburg, München und so, da kann man echt, glaube ich, viel mit kleinen Kindern machen. Ich will jetzt auch nicht Berlin bashen. Ich liebe Berlin, wirklich, ich liebe diese Stadt. Und sie hat mir so eine tolle Zeit beschert. Und ich liebe das kulturelle Angebot hier, aber momentan und die letzten Jahre konnte ich davon ja nicht so wirklich, also klar war auch Pandemie und so, aber ich konnte davon nicht so viel machen, was ich so liebe. Und auf der anderen Seite habe ich zumindest das Gefühl, kann man hier mit kleinen Kindern auch nicht so wahnsinnig viel machen. Wenn man mal raus will, fährt man immer eine Dreiviertelstunde, Stunde. Naja, und immer auf dem gleichen Spielplatz ist irgendwann auch ermüdend. Ja. Und dieser Winter ist halt auch ermüdend. Ja. Naja, das sind alles sehr privilegierte Probleme, aber so zu überlegen, wo will ich wohnen die nächsten 10, 20 Jahre, das haben wahrscheinlich auch viele junge Eltern, dass sich das dann so ein bisschen shiftet von, ja geil, meine Bude in der Innenstadt zu vielleicht doch ein Garten oder so. Das sind Sachen, die uns fortwährend beschäftigen, und jetzt gerade ist es auch wieder sehr konkret, aber das kann auch genauso gut wieder abflachen. Unsere Freundinnen lachen uns auch regelmäßig aus, sodass wir alle 4 Wochen mit einer neuen Lösung kommen.
Ja.
Also wir werden schon mal fast nach Bayern gezogen.
Ach,
wir werden
ehrlich?
Auch schon mal, ja, es ist Mal sehen, wo es hinführt. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Alles zu seiner Zeit.
Ja.
Ich danke dir sehr für diese Einblicke.
Ich danke dir, es hat Spaß gemacht.
Wir sprechen uns nochmal zu der Playground-Runde. Aber bisher erstmal Dankeschön.
Danke dir nochmal.
Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann hört unbedingt auch mal bei Family Feelings rein. Findet ihr alles auch nochmal in den Shownotes natürlich. Ich freue mich, dass wir die 200 nächste Woche mit Sebastian Tigges vollmachen und kann es kaum glauben, dass es nun echt schon 4 Jahre und 200 Folgen sind, in denen ich mich jeden Freitag zu diesem Thema unterhalte. Drückt auf jeden Fall den Abo-Knopf, die Glocke und folgt auf Instagram unter mumpany-podcast oder schreibt mir, wenn ihr Fragen, Gastvorschläge, Ideen oder Anregungen habt rund um dieses Thema. Bis dahin, eure Nora.